Hier ist HR1 Talk mit Marco Schreil.
Guten Morgen und willkommen zu unserer Sendung. So kurz vor Weihnachten lassen wir es heute richtig krachen, denn heute ist eine Frau zu Gast, die dafür sorgt, dass wir an Weihnachten oder auch so kurz danach Unterhaltung haben. Am ersten Feiertag startet in den Kinos nämlich ihr Film, Als Hitler das rosa Kaninchen stahl. Und ich freue mich, dass Sie da sind, die Regisseurin und Oscar-Preisträgerin Caroline Link ist zu Gast. Herzlich willkommen.
Dankeschön, ich freue mich auch.
Letztes Jahr hatten Sie an Weihnachten den Kinostart von Habe Kerkelings Film, Der Junge muss an die frische Luft. Jetzt startet am ersten Feiertag dieser neue Film. Sind Sie eigentlich in der Branche auf Weihnachten abonniert?
Tatsächlich hat sich das ganz gut bewährt bei meinen Filmen. Die sind ja immer eher so, wie soll ich sagen, auf der emotionaleren Seite. Und auch mein erster Film Jenseits der Stille startete damals rund um Weihnachten und nirgendwo in Afrika, soweit ich mich erinnere, auch. Und das scheint ganz gut zu funktionieren bei meinen Filmen, ja.
Dann passt also Ihre natürliche Atmosphäre, Ihre natürliche DNA zu Weihnachten. Aber worauf achten Sie denn, wenn Sie wissen, dieser Film kommt zum Fest in die Kinos? Muss man da einen besonderen Blick haben?
Also das weiß man ja da noch nicht. Es ist ja eher so rum, dass man einen Film macht und den macht man fertig. Und dann überlegt sich der Verleih, wenn er den fertigen Film sieht, wann der wohl am besten platziert werden könnte ins Kino. Also ich drehe nicht einen Film mit dem Gefühl im Kopf, das soll ein Weihnachtsfilm werden.
Ja, und wir haben 2 Stunden Zeit, über den Film auch zu reden. Natürlich auch über Sie. Die Kindheit in Hessen wird uns zum Beispiel interessieren. Caroline Link ist Regisseurin, Oscar-Preisträgerin und bei uns im HR1 Talk bis 12.
HR1, genau meins.
Als Hitler das rosa Kaninchen stahl. Dieser Film, der kommt also am ersten Feiertag in die deutschen Kinos. Caroline Link, die Regisseurin, ist zu Gast heute bei uns im HR1 Talk. Frau Link, die Romanvorlage, die kommt von Judith Kerr. Dieses Buch ist ein Bestseller gewesen. Und es ist doch eine traurige Weihnachtsgeschichte.
Nein, das ist gar nicht so. Nein, es ist jetzt nicht so, dass mir irgendjemand gesagt hat, ich soll sagen, es ist nicht traurig. Nein, nein, es ist nur wirklich gar nicht so traurig, weil die Judith Kerr, ich hatte ja das Vergnügen, mit ihr ein paar Mal zu telefonieren, bevor sie leider im Mai diesen Jahres gestorben ist. Sie hat mir nochmal versichert selbst, dass für ihren Bruder und für sie die Zeit der Flucht, so absurd das klingt, eine der schönsten Zeiten in ihrem Leben war, weil sie diese Flucht als Abenteuer empfunden hat. Und das lag vor allem daran, dass diese Eltern es ganz meisterlich verstanden haben, die existenziellen Sorgen, die sie wohl hatten, alles andere wäre ja eine Lüge, vor den Kindern zu verstecken. Also sie beschreibt in ihrem Buch, und deswegen war es vielleicht auch bei Kindern so erfolgreich, die Flucht auch als positives Erlebnis.
Diese Geschichte, das ist die Geschichte einer jüdischen Familie. Es ist also die Geschichte von Judith Kerr. Anfang der 30er, als Hitler die Macht ergreift, wird beschrieben. Was hat Sie denn überzeugt, als Sie das Buch gelesen haben, diesen Film zu machen?
Ja, eben genau das, worüber wir gerade schon gesprochen haben, dass es so ein ganz ungewöhnlicher Blick auf diese Zeit ist. Also diese Familie ist sehr tapfer. Die gehen natürlich nicht freiwillig aus Deutschland 1933 weg. Und dann passiert den Kindern vor allem, um die geht's ja als Hauptfiguren, in der Schweiz und dann später in Paris, passieren alle möglichen Dinge, die zum Teil auch sehr lustig sind und sehr komisch sind. Natürlich schwebt über allem eine Melancholie und eine Traurigkeit oder eine Wehmut, dass man zunehmend, dass die Kinder und vor allem die kleine 9-jährige Anna zunehmend verstehen und akzeptieren muss, dass es keinen Weg zurück mehr gibt für sie. Aber trotzdem schwebt über allem auch ein unglaublicher Optimismus. Der Vater sagt zum Beispiel immer zu den Kindern, ihr müsst gucken, was hier und heute passiert. Ihr dürft nicht immer nur zurückgucken, sonst verpasst ihr wunderschöne Sachen. Und diesen Spirit haben die Kinder sozusagen verinnerlicht und schauen tatsächlich sehr neugierig auf die fremden Welten, die ihnen da begegnen.
Der Vater spricht auch von Dankbarkeit zum Beispiel auf diesem Weg, der so hart ist. Ist es an Weihnachten genau platziert, oder?
Ja, also das ist jetzt nicht von der Judith Kerr, das habe ich mir dazu erfunden, weil das tatsächlich so ein Gedanke ist, der mich jetzt auch gerade so, wenn ich das schon so sagen darf, so furchtbar alt bin ich ja noch nicht, aber so beim Älterwerden langsam begleitet, dass ich finde, dass es eine ganz schöne Anleitung zum Glücklichsein ist, wenn man die Fähigkeit hat, Dankbarkeit zu empfinden für alles, was einem an positiven Dingen passiert oder schon passiert ist oder in Zukunft noch passieren wird, für das Privileg, in dieser Welt zu leben, in der wir leben, in unserem reichen Land, in Sicherheit, Geborgenheit. Und ich glaube, man muss sich öfters mal sagen, eigentlich geht es uns doch verdammt gut und das auch dankbar empfinden.
Sie sind Mitte 50, um das zu sagen. Sie sind in Hessen geboren und groß geworden. Ja. Da können wir später noch drüber sprechen. Aber wenn Sie diesen Bestseller von Judith Kerr also in einen Film umwandeln, wie schwer ist denn dieser Rucksack, den man da mitnimmt, wenn man weiß, dieses Buch war so erfolgreich?
Ja, also das wurde ja schon seit Jahren versucht, daraus einen Film zu machen. Und komischerweise ist es nie so ganz in der Drehbuchphase gelungen, weil es nicht ganz leicht ist. Dieser Roman ist eine Aneinanderreihung von sehr bemerkenswerten, schönen und originellen Ideen und Momenten und Beobachtungen von Judith Kerr. Aber für einen Film braucht man ja auch einen gewissen roten Faden, der einen durch diese 2 Stunden oder 1,5 Stunden durchzieht. Und es reicht nicht, das Buch 1:1 zu übernehmen. Und wir haben uns dann überlegt, dass es diesen innerlichen roten Faden vielleicht geben kann, der nicht davon lebt, dass die Geschichte tatsächlich immer spannender wird, weil es ist nicht besonders spannend. Der Familie ist nie was passiert. Aber ich dachte, der innerliche rote Faden kann schon sein, dass das Mädchen langsam versteht, dass es keinen Sinn macht, einen Kalender zu basteln und die Tage abzukreuzen, bis man wieder nach Hause darf, weil sie irgendwann am Ende des Films versteht, wir gehen nicht mehr nach Hause, nie mehr. Und das ist natürlich heftig, aber das reicht für mich als emotionalen roten Faden für diese Geschichte, dass die Anna versteht, sie ist keine Deutsche mehr. Sie wurde aus diesem Land rausgeschmissen.
Anna, also die Hauptfigur im Film, den Caroline Link jetzt vorlegt an Weihnachten, als Hitler das rosa Kaninchen stahl. Und Frau Link ist zu Gast bei uns im HR1 Talk. Der HR1 Talk mit Caroline Link. Sie hat aus dem Bestseller der Autorin Judith Kerr einen Film gemacht, als Hitler das rosa Kaninchen stahl. Um das nochmal zu sagen, Frau Link, wer die Geschichte nicht kennt, ich finde ja, der könnte auch schmunzeln bei diesem Titel. Also man könnte es jemandem nicht verübeln, der Satire vermutet dahinter. Und dabei ist es diese ergreifende Geschichte eines kleinen jüdischen Mädchens, das bei der Flucht vor dem Hitler-Regime sein rosafarbenes Plüschkaninchen zurücklassen muss. Das ist schwerer Stoff. Wie geht der denn leicht zu machen? Wie haben Sie das geschafft?
Also wie gesagt, ich finde das keinen schweren Stoff. Der Roman ist auch kein schwerer Stoff. Und das war der Judith Kerr auch immer ganz wichtig. Sie hat immer gesagt, wir brauchen ein Buch, in dem die Zeit erzählt wird, für Kinder zugänglich, ohne die Kinder zu schockieren, ohne die Kinder zu belasten, sondern ihnen einfach zu sagen, das war die Zeit, das so war es für mich ganz subjektiv. Die Familie Kerr ist sehr früh gegangen. Sie haben keine direkte Bedrohung erlebt in Deutschland, weil sie 33 schon das Land verlassen haben. Natürlich ist es nicht lustig, das Land verlassen zu müssen, die Heimat zu verlieren. Und ich will das auch gar nicht verharmlosen. Judith Kerr wollte das auch nicht. Aber es ist auch ein bisschen mutig von ihr, über Hitler, wie im Titel schon der Name natürlich gleich eine gewisse Ahnung vermittelt, und über den Aufkommen Nationalsozialismus zu schreiben. Also sie hat dieses Buch geschrieben und es hat aber trotzdem auch einen gewissen Optimismus und eine gewisse Leichtigkeit. Also es ist vor allem ein Abenteuerbericht.
Wie schnell haben Sie eigentlich Bilder im Kopf, wenn Sie das lesen?
Ja, das fällt einem nicht sehr schwer, wenn man in Bildern denkt als Regisseur, als Filmregisseur. Wenn man dieses Buch liest, da gibt es tatsächlich lustige Momente, die ich so auch noch nirgendwo gelesen habe. Und die haben gar nichts zu tun unbedingt mit dem Dritten Reich, sondern das sind eher Begegnungen der Kinder, der deutschen protagonistischen Kinder sozusagen, im Ausland, wenn ihnen die Schweizer Kinder begegnen mit ihren Sitten und Gebräuchen und in Paris, was in den Schulen da passiert. Das sind ganz schöne Beobachtungen von diesen Begegnungen in der Fremde, den Kampf, eine Sprache zu lernen. Und zu verstehen, wie so ein Land tickt und was die Spielregeln in der Kinderwelt sind.
Warum Jungs zum Beispiel mit Steinen nach Mädchen
Genau. Warum die kleine Anna mit Steinchen beworfen wird und es zuerst natürlich naheliegenderweise als feindseligen Akt begreift, um dann zu lernen, dass diese Kinder in dem Dorf das machen, wenn sie jemanden besonders gerne haben. Und das ist schon alles sehr lustig, was die Judith Kerr da aufgeschrieben hat.
Wenn wir uns das jetzt angucken an Weihnachten, wie stellen Sie sich als Regisseurin das vor? Wer soll wie in welcher Kombination reingehen und gucken? Ist das ein Familienfilm? Ist das ein Film, wo wir unsere Kinder auch allein hinschicken?
Also ich glaube ganz realistisch, dass Jugendliche vielleicht da jetzt nicht in Massen reinströmen. Ich glaube, das ist tatsächlich ein Film, der sich vor allem an meine Zielgruppe richtet. Das sind ja irgendwie erfahrungsgemäß vor allem Frauen mittleren Alters und die nehmen dann hoffentlich ihre Kinder mit oder vielleicht auch Großeltern, ihre Enkel oder die ganze Familie geht rein. Das würde ich mir sehr wünschen. Das ist ein Film, über den man viel sprechen kann hinterher. Ich glaube, gerade heute kann man sprechen hinterher über Diskriminierung, über Ausgrenzung. Und ich glaube, was schön ist an dem Stoff, dass wir hier eine Fluchtgeschichte erzählen, die aus den Augen eines Kindes erzählt wird, eines kleinen Mädchens, die so scheinbar direkt aus unserer Welt kommt. Wir können uns so gut mit ihr, oder Kinder können sich so gut mit ihr identifizieren. Also es ist etwas anderes, ob wir die Geschichte sehen von einem Kind was aus Afrika oder Syrien zu uns kommt und wo uns die Welt erstmal fremd ist. Hier ist es ein Mädchen tatsächlich, das könnte mit unseren Kindern in die Schule gehen und von einem Tag auf den anderen Tag muss die ihren Koffer packen und wird aus unserem Land geworfen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Kinder sagen, huch, das kann einem ja passieren, das kann auch mir passieren, wenn die politischen Verhältnisse so sind. Und das weckt vielleicht ein bisschen Sensibilität dann auch dafür, wie sich Menschen aus anderen Ländern fühlen, die ihre Heimat verlieren.
Kleiner Tipp, ins Kino gehen, gucken und Taschentuch mitnehmen. Caroline Link ist mein Gast heute im HR1 Talk. Ihr Film kommt jetzt in die Kinos als Hitler das rosa Kaninchen stahl.
HR1 Talk.
Mit Marco Schreil und mit der Regisseurin Caroline Link. Am ersten Weihnachtstag startet ihr Film im Kino als Hitler das rosa Kaninchen stahl. Wir müssen über Musik reden, über Filmmusik. Die kommt von Volker Bertelmann in diesem Fall. Wie viel Mitspracherecht haben Sie da eigentlich?
Ja, das ist natürlich eine Sache, die zusammen gemeinsam entsteht im Schnittprozess. Er hat nicht so sehr die Zeit gehabt, jetzt sich wirklich daneben zu setzen im Schneideraum und mit uns zusammen die Musik zu entwickeln. Er arbeitet dann von seinem Studio aus in Düsseldorf oder wo er gerade ist.
Und da hatten Sie die Macht.
Und nein, ich habe nicht die Macht, aber es ist wie mit allen guten Mitarbeitern, die man hat, eine Zusammenarbeit. Und ich wäre ja dumm, wenn ich jetzt auch noch versuchen würde, die Musik maßgeblich zu dominieren, weil ich ja von Musik eigentlich überhaupt keine Ahnung habe. Und es ist ja umso schöner, wenn man Mitarbeiter hat, egal ob Szenenbild, Kostümbild oder eben Musik oder Kamera, wenn man da Mitarbeiter hat, die einen da bereichern und von deren kreativem Angebot man sozusagen voll schöpfen kann.
Und dann kommt jetzt Ihre Geschichte von Max und Anna in die Kinos, nämlich Ihre Geschichte als Hitler das rosa Kaninchen stahl und Sie wünschen sich You've Got a Friend von Carole King. Ich sehe da eine Verbindung, weil die zwei doch auch Freunde und Geschwister sind.
Oder? Ja, okay. Ja, so kann man das sehen. Schön.
Warum gefällt Ihnen dieser Carole King Song?
Na, für mich ist es natürlich eher eine Liebesgeschichte, You've Got a Friend. Und ich liebe das. Ich habe Carole King auch mal live gesehen in Los Angeles. Und da war das tatsächlich so, dass sie das zusammen mit ihrer Tochter gesungen hat, das Lied, was ich ganz wunderschön fand. Und das begleitet mich schon ganz lange. Also das kenne ich ewige Zeiten. Und ich kann da mir als Ansprechpartner in diesem Song alle möglichen Menschen vorstellen.
Dann hören wir den jetzt einfach. Carole King, You've Got a Friend. Caroline Link ist zu Gast im HR1 Talk.
Winter, Spring, Summer, Autumn.
Die Regisseurin Caroline Link ist zu Gast bei uns im HR1 Talk heute. Frau Link, wenn wir uns jetzt einmal umdrehen, ne? Oder wir drehen uns nicht um, wir nehmen einfach den Rückspiegel. Wir gucken in den Rückspiegel, dann sehen wir Ihre 55 Lebensjahre. Und mich würde interessieren, wenn wir da jetzt ganz genau reingucken, wie klar sehen Sie Ihre Kindheit in Hessen?
Ich erinnere mich tatsächlich an eine sehr sonnige und wunderschöne und eigentlich mehr oder weniger unbelastete Kindheit. Ich bin mir ganz sicher, dass ich da irgendwas unter den Teppich kehre und immer wird es auch nicht so toll gewesen sein. Aber eigentlich war das wunderbar, in Bad Nauheim, in so einer kleinen, überschaubaren Stadt.
In einer Kurstadt?
Ja, in einer Kurstadt aufzuwachsen, in der man zu der Zeit noch nicht mal den Rasen betreten durfte im Kurpark. Das hat sich jetzt geändert. Genau zu dem Zeitpunkt, als es dann anfing, auch ein bisschen zu nerven und zu eng zu werden, sind wir dann auch nach München gezogen, als ich 16 war. Das war eigentlich eine gute Kombination.
Aus der gepflegten, kann man auch mal sagen, Tristesse, also ist es nicht als Kind auch öde? Geh da nicht hin, tritt da nicht drauf, fass das nicht an.
Ja, wir haben das ja natürlich erstens trotzdem gemacht und zweitens konnten wir uns ja so frei bewegen. Und es lag natürlich nicht nur am Bad Nauheim und der Kurstadt, sondern das lag auch daran, dass es irgendwie überhaupt keine Art von Überwachung gab. Wir hatten ja keine Handys und meine Eltern hatten auch kein Handy und konnten nicht gucken, wo wir sind. Und ich erinnere mich tatsächlich an tagelanges Rumstrolchen im Kurpark oder im Wald. Wir haben am Wald direkt gewohnt. Und ich war wahnsinnig viel draußen und das kann ich mir jetzt heute für Kinder, wahrscheinlich auf dem Land immer noch so, aber meine Tochter ist leider so nicht aufgewachsen.
64 sind Sie da in Bad Nauheim in diese Familie reingeboren worden, eine Gastronomenfamilie. Wie war das denn? Also wie sind Sie groß geworden, so mit Schulaufgaben zwischen Gulaschsuppe und Bratkartoffeln?
Nee, mein Vater wollte immer nicht, dass meine Schwester und ich da im Restaurant in der Pfeffermühle so viel Zeit verbringen. Deswegen sind wir nach der Schule immer zur Oma gegangen. Die hat für uns gekocht. Und da saßen wir dann und haben Hausaufgaben gemacht und da gab es immer wunderbares Hausmannskostessen mit Gemüse aus dem Garten und so, also wirklich alles relativ idyllisch. Das Einzige, was wir beide, meine Schwester und ich, wirklich blöd fanden, ist, dass meine Mutter abends immer noch mal los musste. Also andere haben sich gefreut und haben gesagt, was, ihr seid dann immer alleine, da kann man ja Fernsehen gucken bis in die Puppen. Und meine Schwester und ich, wir fanden es eigentlich eher doof, dass sie dann abends um 8 nochmal weggegangen ist.
In die Wirtschaft.
Bis nachts gearbeitet hat, ja.
Hm. Und war das dann jeden Tag so? Also ich meine, wenn man so ein Restaurant hat, war das so ein Ding von Montag bis Sonntag?
Na, wir hatten ja einen Tag in der Woche geschlossen, mittwochs. Das war der Familientag und der war meinen Eltern und meinem Vater vor allem heilig. Das war eigentlich ganz schön, da haben wir immer was Besonderes gemacht. Und mein Vater war da auch sehr unkonventionell. Dem war das auch wurscht, ob wir am nächsten Morgen vielleicht gleich um 8 eine Mathe-Schulaufgabe geschrieben haben oder sowas. Mittwochs hat er uns, mit dem Auto, mit der Lisa, das war so ein VW-Variant, hat er uns abgeholt von der Schule um 1 am Mittwoch und dann sind wir irgendwo hingefahren, irgendwo meistens noch in Hessen geblieben, aber schon ein bisschen mit dem Auto irgendwo hin. Mein Vater hat sich immer für Restaurants interessiert und für Hotels und dann waren wir meistens irgendwo gut essen oder sind wandern gegangen und sind dann immer erst nachts nach Hause gekommen. Und das war mitten in der Schulwoche ja eine ziemliche Aktion, aber da war mein Papa ziemlich unternehmungslustig.
Das klingt, als hätten Sie eine glückliche Kindheit gehabt.
Ich finde ja, also ich versuche nichts zu verdrängen. Natürlich gab es auch Zoff und Streit in der Familie und was weiß ich, aber ich glaube, meine Kindheit war behütet in der Überschaubarkeit so einer Provinzstadt. Und ich fand das wirklich schön in Bad Nauheim. Es ist ja auch ein schönes Städtchen.
Was ist hessisch geblieben an Ihnen?
Hessisch. Manchmal die Sprache. Ein Wort, was mir echt schwerfällt, ist zum Beispiel Recherche. Das ist quasi unaussprechlich für einen Hesse. Recherche. Was ist Heimat? Gell? Großes Thema.
Ich habe ein bisschen was über Sie recherchiert.
Da können
wir können gleich weiterreden. Ja?
Super.
Ich kann das auch nicht richtig. Ich bin nicht in Hessen sozialisiert, aber ich fühle mich ab und an zu Hause. Der HR1 Talk mit Caroline Link. Die Regisseurin Caroline Link ist zu Gast im HR1 Talk, kurz vorm Start ihres neuen Kinofilms als Hitler das rosa Kaninchen stahl. Es geht um die Flucht einer jüdischen Familie aus Deutschland 1933 wegen der zunehmenden Macht Hitlers damals. Es geht um die kleine Anna, es geht um ihren Bruder Max und es geht eben um diesen Plüschhasen, den sie zurücklassen muss. Frau Link, es geht um einen Verlust. Welches ist denn Ihr größter Verlust? Annas Verlust war dieser Plüschhase bei Ihnen?
Der Verlust vielleicht von der Jugend, von diesem Gefühl von Geborgenheit in der Kindheit, diese Sicherheit, auf dem richtigen Weg zu sein. Das ist ja das, was ich immer Kindern oder meiner eigenen Tochter sage. Die Schule kann nerven, aber du weißt auf der anderen Seite in diesem Moment genau, was Besseres darf ich und kann ich ja jetzt eigentlich nicht machen. Ich muss das ja jetzt machen. Umso größer die Welt wird, umso gefährlicher oder umso unwegbarer wird es ja auch. Und manchmal gehen dann auch im Laufe des Lebens Türen, die immer aufstanden, dann zu. Also ich werde jetzt ganz sicher keine Pilotin mehr werden oder ich werde ganz sicher gewisse Dinge, die ich vielleicht mal machen wollte, nicht mehr machen. Und das ist dann manchmal so eher so ein philosophisches Gefühl von, ja, vom Älterwerden im Grunde.
Woher kam dann dieser Wunsch, Regisseurin zu werden? Woher kam dieser Wunsch, Geschichten zu erzählen?
Das kam ja eigentlich nie, das hat sich so entwickelt. Ich hatte eigentlich nie den Wunsch, unbedingt Kino zu machen. Ich wollte ja immer, wenn mich irgendjemand gefragt hat früher, was willst du denn mal werden, habe ich immer gesagt, irgendwas mit Kindern. Und da meinte ich nicht Kindergärtnerin oder Lehrerin, sondern ich wollte was machen mit Kindern, die es irgendwie schwer haben. Irgendwann stand ich dann mal an Drehorten rum als Komparsin und habe mir ein bisschen Geld verdient. Und dann habe ich mir überlegt, ich könnte auch mal hier gucken, wer hier was macht und wie das eigentlich so funktioniert. Dann durfte ich mal ein Team begleiten eine Weile. Und irgendwann habe ich mich an der Filmhochschule beworben. Aber auch selbst dann habe ich mich noch nicht mal wirklich getraut, anzunehmen, dass ich eines Tages selber wirklich Filme mache. Ja. Das hat sich ganz langsam entwickelt.
Filmhochschule, muss man Filme machen genauso lernen, wie man Medizin oder BWL lernen muss?
Also für mich war das schon sehr gut, weil ich da tatsächlich zum ersten Mal angefangen habe, mich mit Kino überhaupt zu beschäftigen. Wie funktioniert das auf der einen Seite, aber auch, was können Inhalte sein? Worüber denkt man eigentlich nach? Und dann natürlich auch so Abläufe, wie arbeite ich mit Schauspielern und wo stelle ich überhaupt die Kamera hin, wenn ich eine Szene filmen möchte? Also es gibt schon viel zu lernen und das ist auch gut. Aber dann ist natürlich die Kernaufgabe eines jeden Filmemachers rauszufinden, was will ich erzählen, was kann ich erzählen, wovon kann ich erzählen und weiß ich was über Menschen.
Und dann waren Sie auch ziemlich schnell erfolgreich. 96 Jenseits der Stille, Ihr erster Kinofilm, gleich Oscar nominiert. Also was konnten Sie damals schon besser als die anderen? Können Sie das beschreiben?
Ich weiß nicht, ob ich das besser kann als andere. Das ist, was mich interessiert hat, war natürlich immer eine gewisse Tiefe in der Emotion. Und vielleicht konnte ich immer ganz gut auf Familie und Kindheit gucken. Und das ist nun mal etwas, was Menschen offensichtlich auch irgendwie anrührt. Und das interessiert ja auch nicht jeden. Aber wenn man sich darauf einlässt, dann hat das natürlich eine emotionale Kraft, weil wir alle aus Familien kommen und selber Kinder waren oder haben und über Kindheit natürlich immer viel zu erzählen ist.
Und dann kam Nirgendwo in Afrika. Und aus Caroline Link wurde eine Oscar-Preisträgerin. Riesenerfolg, den besprechen wir in der nächsten Stunde hier im hr1 Talk, den Sie übrigens nachhören können, wann immer Sie wollen. Das geht in der ARD Audiothek.
hr1 Talk.
Und noch eine Stunde bei uns zu Gast ist die erfolgreiche Regisseurin Caroline Link. Der Film, den Sie jetzt gemacht haben, Frau Link, als Hitler, das rosa Kaninchenstahl, ich durfte den vorab schon sehen, das gehört sich so. Journalisten kriegen da so Vorführungen, um sich vorzubereiten. Es geht direkt los, also als ich Jacke ausgezogen und Mütze abgezogen habe, ging es los mit dieser ewigen Liste von Förderern. Ja? Wer hat da eigentlich alles seine Hände im Spiel?
Soll ich die jetzt auflisten?
Nee, das nicht. Aber wen brauchen Sie, um so einen Film zu machen? Also wen müssen Sie alles überzeugen, dass die Arbeit, die Sie machen, auch funktioniert?
Also das ist ja Gott sei Dank nicht mein Job, sondern der Job der Produzenten. Dafür hat man die ja. Die müssen das Geld auftreiben für das, was ich mir zu Hause am Tisch ausdenken darf. Sehr angenehm. Also Produzent wollte ich wirklich nie werden. Nun war es bei diesem Film nicht ganz furchtbar schwer, weil das natürlich ein Klassiker ist, weil alle dieses Buch kennen. Und wenn dann das Drehbuch halbwegs einleuchtet und überzeugt, dann kann man das dann in Deutschland bei verschiedenen Filmförderungen eben einreichen und bekommt dann hoffentlich auch Förderung. Wenn dann da viele Namen am Anfang eines Films stehen, heißt das nicht, dass wir unglaublich viel Geld hatten, sondern dann heißt das, dass wir von vielen verschiedenen Stellen vielleicht ja auch nur wenig Geld bekommen haben, aber dann doch von allen Stellen so viel, dass wir den Film am Ende gut machen konnten.
Wie viel Geld brauchen Sie für so einen Film?
Um die 9 Millionen.
Oh.
Filme machen ist teuer. Ich denke mir das auch immer. Also schreiben ist billig, da braucht man nur Papier und einen Computer oder einen Stift. Aber das dann drehen und umsetzen ist natürlich teuer. Da gibt es ja immer dieses schöne Beispiel, dass auf einer Drehbuchseite der eine Satz steht, Rom steht in Flammen. Das ist sehr schnell geschrieben.
Aber dargestellt.
Drehen Sie das mal.
Caroline Link, Regisseurin, zu Gast bei uns. Caroline Link ist mein Gast im hr1 Talk heute. Frau Link, ich habe den Fragebogen für Sie. Der ist Standard bei uns, macht aber auch Freude, weil ich Ihnen Halbsätze vorgebe und Sie bitte zu Ende machen, wenn das okay ist.
Okay.
Ja. Mein liebstes Privileg als bekannte Person ist?
Vielleicht manchmal einen Arzttermin schneller kriegen. Ich bin nämlich nur Kassenpatient.
Was heißt hier nur? Das ist ja, glaube ich, die Regel. Alle anderen sind doch die Ausnahmen, oder?
Ja, und das ist ja schlimm genug. Das ist tatsächlich eine Unterscheidung gibt, aber das wissen wir ja alle, dass Kassenpatienten manchmal wirklich länger auf einen Arzttermin warten müssen. Und wenn die mich dann zufällig kennen und sagen, sind Sie die Frau Link? Dann kriege ich manchmal schneller einen Termin. Man darf es gar nicht laut sagen.
Ich hasse es, wenn
ich lange warten muss in der Schlange. Ich kann mich überhaupt nicht gut hinten anstellen. Ich weiß noch, meine Tochter berichtet immer noch völlig peinlich berührt, wie ich es geschafft habe, mich beim Kolosseum in Rom vorzudrängeln, weil die Schlange so unfassbar lang ist. Also ich könnte ja nicht in meinem Leben mich da hinten anstellen.
Wie haben Sie das denn gemacht?
Ich habe einen Namen gerufen von einem Junge und habe dann so getan, als wäre mein kleiner Sohn da ganz vorne und bin dann da einfach so durchgewurschtelt und habe mich dann da irgendwie so nach vorne gedrängelt, als wäre da jemand, den ich
Und er hat Ihre Sprache am Ende gar nicht verstanden wahrscheinlich, ne?
Genau, da stand irgend so ein Kind, das wusste gar nicht, dass ich mit ihm rede. Und das hieß natürlich auch anders.
Aber ein sehr guter Trick. Wenn wir schon mal bei Ihrer Tochter sind, von meiner Tochter habe ich gelernt, dass...
Es ist tatsächlich so, dass mein Kind mir beigebracht hat, wie schön es ist, tatsächlich völlig uneingeschränkt jemanden zu lieben.
Ihre Tochter ist 15, oder?
17.
Ah, Ein halbes Pfund Butter kostet ungefähr?
Ein halbes Pfund? 2 Euro?
Das Schwierige an der Demokratie ist...
dass es voraussetzt, dass die Menschen, die Demokratie wollen, auf einem ähnlichen Verständnis sind von Rechtsstaatlichkeit, von Gerechtigkeit und dass alle Menschen gleich sind. Und sobald einer anfängt zu denken, dass er wertvoller ist als sein Nachbar, funktioniert Demokratie schlecht.
Das Letzte, was ich geklaut habe, war?
Oh, geklaut? Ich glaube, ich habe mal beim Copyshop nicht alle Kopien bezahlt.
Blumenwiese oder Skipiste?
Blumenwiese.
Frühaufsteherin oder Langschläferin?
Langschläferin.
Taxi oder Straßenbahn?
Taxi.
Handy am Bett?
Nein.
SMS oder anrufen?
WhatsApp.
Okay, das muss ich hier mit aufnehmen. Das Eiscafé Dolomiti.
Ja, was soll ich dazu sagen? Das ist irgendwie ein ganz romantischer Ort für mich.
In Bad Nauheim?
Ja, da habe ich mit meinen Lieblingsjungs und auch mit meinen besten Freundinnen in Bad Nauheim oft viele Stunden gesessen. Ganz viel haben wir da auch die italienischen Eisverkäufer beobachtet, die jedes Jahr frisch kamen, immer andere und einer besser aussah als der andere.
Markus Söder.
Saß mal neben mir beim Bayerischen Filmpreis und hatte überhaupt keinen Spaß.
Treue.
Ganz wichtig.
Zu Hause Hausschlappen oder Straßenschuhe anlassen?
Hausschlappen.
In meinem Bücherregal unten rechts steht?
DVDs.
Welche denn?
DVDs von Filmen, die mir viel bedeuten und die ich unbedingt immer in meiner Nähe haben muss.
Ich würde gern mal einen Abend verbringen mit?
Das ist wieder so wie Vorbilder oder Stars. Es fällt mir schwer, tatsächlich von jemandem zu träumen, dem ich so gerne mal begegnen würde.
Weil Sie sie alle schon hatten. Sie sind Oscar-Preisträgerin.
Nein,
natürlich wollen die alle mit Ihnen aufstehen.
Ich stand zum Beispiel mal bei irgendeiner Oscar-Party mit Robert De Niro, den ich als Schauspieler wirklich immer sehr bewundert habe, in einem Raum. Und wir haben so ein bisschen geredet. Und der hatte dann auch keine besondere Lust auf Partys und ist da auch ganz... Wie auch immer, es ist auf jeden Fall so, dass man dann manchmal so Idolen begegnet. Und feststellt, die sollen ruhig auf der Leinwand für mich bleiben. Ich muss sie gar nicht kennenlernen und das bringt mir auch gar nicht so viel. Es sei denn, zufällig entspricht der Mensch mir auch als Mensch. Aber ich träume nicht von Begegnungen mit großen Stars. Obama hätte ich gerne mal kennengelernt, vielleicht.
Caroline Link im HR1 Talk. Und einen Musikwunsch habe ich für Sie. Robert Palmer, Every Kind of People. Läuft jetzt. Caroline Link ist im HR1 Talk heute Regisseurin. Die Filme von ihr kennen Sie. Jenseits der Stille, damit ging es los vor vielen Jahren. Pünktchen und Anton. Dann war der 2001 Nirgendwo in Afrika, für den Sie, Frau Link, 2003 den Oscar bekommen haben. Für mich ist es echt was Besonderes, mit einer Oscar-Preisträgerin zu sprechen. Hatte ich bis jetzt nur einmal. Oscar-Preisträger Florian Henkel von Donnersmarck saß auch mal hier. Wie besonders ist der Oscar denn für Sie?
Also ich bin so oft auf diesen Oscar angesprochen worden, dass mir dazu langsam nichts mehr einfällt.
Jetzt kommt der Schrei auch noch um die Ecke.
Ja, es ist immer so, dass man ja fast dazu sagen muss, dass man sich noch freut. Ich freue mich wirklich, ich habe mich sehr viel gefreut. Aber wenn man ständig gefragt wird, freuen Sie sich nicht wahnsinnig und wo steht er denn? Und mein Gott, irgendwann langweilt einen das Thema auch ein bisschen. Der Oscar hat mein Leben jetzt nicht so wesentlich verändert. Das ist toll, es ist wunderbar, aber es ist auch jetzt nicht, ich wollte ja nie nach Hollywood. Ich, anders als Florian Henkel von Donnersmarck, wollte ich ja gar nicht nach L.A. ziehen oder sowas. Ich wollte auch nie arbeiten. Insofern ist das ein toller Preis. Aber
es war ein toller Unfall, oder wie?
Nein, es ist schön, aber ich weiß ja auch, dass die Amerikaner und gerade Hollywood sehr interessiert ist oder sehr abfährt auf diese Geschichten, die im Dritten Reich spielen, von Deutschland aus gesehen. Und dass man da natürlich dann auch ganz gute Karten hat. Also mit einem anderen Stoff hätte ich vielleicht nicht gewonnen, keine Ahnung. Also ich freue mich, aber es ist für mich auch langsam Schnee von gestern.
Weil Sie es gerade angesprochen haben, dass Sie so häufig darauf angesprochen werden, wo er steht.
Mhm.
Wo steht er denn?
Er steht immer noch bei mir im Wohnzimmer an der Tür und hält die Tür auf.
Nicht wahr?
Das ist aber nicht respektlos, sondern das ist ein sehr schöner Platz. Jeder, der in das Wohnzimmer kommt, sieht den da auch gleich. Und er ist da absolut in Ehren, aber er steht auf dem Boden. Und das meine ich nicht despektierlich.
Nee, aber dann muss ich doch diese Frage anschließen. Ist er denn im wahrsten Sinne des Wortes ein Türöffner? Also hat dieser Oscar, der ihre Tür aufhält, auch Ihre berufliche Tür etwas weiter aufgemacht?
Nein, also für mich ein Türöffner war Jenseits der Stille. Das war mein erster Film. Nach dem großen Erfolg von diesem Film war es tatsächlich so, dass ich als Regisseurin arbeiten konnte. Da gab es dann Angebote, da gab es Möglichkeiten. Ein Oscar ist eine große Ehre und das ist auch toll. Wenn ich in Amerika hätte arbeiten wollen, wäre das da vielleicht ein Türöffner gewesen. In Deutschland war das jetzt nicht so, dass ich damit jetzt was mal anderes machen konnte, als ich vielleicht sowieso schon machen durfte. Also diese Filme, die ich machen möchte, die konnte ich auch vor dem Oscar schon machen.
Was ich ja sehr cool finde, ist, dass Sie 2003 im März nicht nach L.A. geflogen sind, um den vielleicht zu gewinnen. Das weiß man ja dann vorher noch nicht so. Weil Ihre Tochter, Ihre kleine Tochter damals krank war. Das war Ihnen einfach wichtiger als dieser Goldmann dort.
Ja, weil das tatsächlich auch nicht nur ein Schnupfen war, sondern die Pauline war im Krankenhaus. Es war ein Säugling noch, ein kleines Baby. Sie hatte da so eine ganz schlimme Darmverschlingung. Und das war für mich kein Moment eine Option. Also jeder, der mich da gefragt hat, will es nicht doch fahren, der ging mir dann eher auf die Nerven, weil das war einfach, nie im Leben wäre ich mit einem Säugling in der Intensivstation nach Amerika geflogen.
Und wie kam denn dieses Ding, dieser goldene Mann dann zu Ihnen? Hat irgendwann der Mensch mit der gelben Kluft geklingelt und gesagt, hallo Frau Link, ich habe Post für Sie?
Nee, das hat dann mein Produzent, der Peter Herrmann, der hat den dann mitgebracht. Und da sind wir dann natürlich alle zum Flughafen gefahren und dann haben wir da Champagner am Flughafen getrunken hier.
Sie waren in Ihrem Leben mit einem Regisseur zusammen, nämlich mit Dominik Graf. Sie haben eine gemeinsame Tochter, Pauline, und sind getrennt. Wie muss ich mir das vorstellen, wenn Regisseurin und Regisseur zu Hause am Abendbrottisch sitzen, redet man da nicht nur über, was machst du gerade, mit wem hast du gedreht, gibt es eigentlich noch andere Themen?
Ja, also die Pauline hat es auch immer bemängelt, dass wir so viel über Film reden. Aber das ist natürlich interessant, was wir machen. Es ist ja keine Strafe, kein Job, den man nur macht zum Geld verdienen, sondern man tauscht sich natürlich aus. Und alles, was ich mache, auch heute noch, zeige ich immer zuerst dem Dominik. Und der Dominik ist da wirklich mein absolut wichtigster und wertvollster Ratgeber. Also wir reden sehr viel, aber wir reden auch über andere Sachen. Dominik ist ja auch ein leidenschaftlicher Musiker und die Pauline spielt auch ganz, ganz toll Gitarre und singt und die machen ganz viel Musik zusammen.
Dann kann also Weihnachten kommen und sie hängen alle zusammen und machen Hausmusik.
Ja, die mache ich. Ich kann ja leider nichts. Ich kann einigermaßen
zuhören.
Singen. Ich darf ab und zu Schneeglöckchen, Weißröckchen mitsingen. Alles andere machen die beiden. Und das ist immer sehr schön.
Caroline Link, Regisseurin, Oscar-Preisträgerin bei uns im HR1 Talk.
HR1 Talk.
Mit der Regisseurin Caroline Link und ich habe noch Wunschmusik für Sie. Christopher Cross Sailing. Was ist denn so schön an dem Song für Sie?
Assoziiere ich auch mit einer glücklichen Lebensphase.
Ja, weil Segeln ist ja auch so weite Meer.
Ja, aber Segeln, nee, da wird mir schlecht auf Booten. Das assoziiere ich damit gar nicht, sondern eher so, das ist doch 80er Jahre, gell?
Ja, klar.
80er Jahre waren ja meine Jahre, Mensch. Filmhochschulzeit, da war ich echt frei. Da war ich zuerst unglücklich, weil ich mich gerade getrennt hatte oder wir uns getrennt hatten von einem Freund. Und dann war ich aber auf der anderen Seite irre frei. Ich war an dieser Filmhochschule, wo alle irgendwie gesponnen haben. Und für mich war das ja eine ziemlich neue Welt. Ich bin ja, wie gesagt, ein Mädchen aus der Provinz. Und hier in München an die Filmhochschule zu gehen mit lauter solchen Künstlertypen, das war für mich dann der Beginn von einer neuen Lebensphase. Und ich habe mich sehr wohl und sehr frei und sehr angekommen gefühlt in den 80er Jahren.
Und dann segeln wir mal los. Sailing Christopher Cross für Caroline Link im HR1 Talk. In 3 Tagen startet in unseren Kinos ein Film, der als Buch schon ein Bestseller war. Die Regisseurin Caroline Link hat das Buch verfilmt. Es geht um die jüdische Familie, die 33 aus Deutschland emigrieren muss. In diesem Film, der da heißt, als Hitler das rosa Kaninchen stahl. Ich habe den schon gesehen, Frau Link, und ich habe mich gefragt, wollen Sie uns mit diesem Film eigentlich gerade jetzt, auch in dieser Zeit in Deutschland, die Augen öffnen?
Das Vorhaben, diesen Roman zu verfilmen, das gibt's ja schon seit Jahren. Das ist in einer Zeit entstanden, als tatsächlich Antisemitismus in Deutschland kaum eine wirklich große Rolle gespielt hat. Das gab's schon vor der ganzen Flüchtlingsbewegung. Und dass das jetzt alles so zusammenkommt, dass der Film jetzt fertig ist in der Zeit, wo jüdische Menschen in Berlin wieder Angst haben, mit einer Kippe auf dem Kopf über die Straße zu laufen und wo es sehr viel Fremdenfeindlichkeit auch gibt oder die Tendenz, von Menschen das Gefühl zu haben, dass eine Volksgruppe vielleicht oder Menschengruppe schuld daran ist, dass sie nicht das haben, was sie gerne haben wollen würden. Das ist jetzt auch ein bisschen Zufall, dass der Film jetzt gerade fertig ist. Aber ich denke mal, dass dieser Stoff zu jeder Zeit eine Relevanz hat und wichtig ist, über diese Themen zu sprechen.
Sie sind in der Welt unterwegs, Sie sind in Europa unterwegs und dann geht es in diesem Film um Diskriminierung, um Ausgrenzung 1933, als Hitler an die Macht kommt. Wie bewerten Sie denn das, was bei uns im Land gerade passiert? Also erkennen Sie auch Gemeinsamkeiten? Können Sie das vergleichen?
Was einen natürlich schon sehr erschreckt, ist, dass es so viele Menschen international gibt im Moment, nicht nur in Deutschland, auch in den USA, auch in Europa, auch in England. Menschen, die glauben, dass ein starker Mann mit sehr einfachen Antworten auf komplexe globale Fragen sozusagen den Karren aus dem Dreck ziehen kann. Dass es immer wieder genug Menschen gibt, die solchen Rattenfängern auf den Leim gehen. Das macht mir manchmal schon Angst.
Da sind ja die Namen, ich sag mal, da ist weltweit, ne? Sowas wie Trump, Erdogan, Putin. Und dann gucke ich ihren Film, denke an unsere Geschichte in Deutschland und dann sagt der Vater, die Deutschen sind von allen guten Geistern verlassen. Dieser Satz könnte doch zu uns heute auch passen, oder?
Absolut. Wobei ich ja auch immer sehe, auf meinen vielen Reisen, die ich gemacht habe, auch nach Afrika oder auch in Marokko, und wenn man mit den Menschen spricht, sehr viel Wut und sehr viel Aggression hat auch immer für mich mit Entwertung zu tun. Also immer wieder, wenn man erlebt, dass Menschen das Gefühl haben, sie werden unterdrückt oder sie werden dominiert von etwas Fremden, dann entsteht da so eine Wut. Und ich glaube schon, dass man versuchen muss zu verstehen, was mit den Menschen auch in Ostdeutschland los ist, die das Gefühl haben, sie sind immer in ihrer Geschichte zu kurz gekommen oder werden abgewertet in dem, was sie bisher geglaubt und getan haben. Und also ich möchte das nicht entschuldigen, so eine Kurzsichtigkeit. Aber ich kann nur hoffen, dass genug junge Leute die Chance erhalten, möglichst viel zu reisen, die Welt, die eigene Welt mal aus einer anderen Perspektive zu sehen und einfach auch mal Menschen, die hier Fremde sind, in ihrem Umfeld zu erleben. Also das hat mir zum Beispiel für alle Zeiten die Augen geöffnet. Wenn ich 25-jährige Marokkaner erlebe hier auf unseren Straßen, denke ich nicht primär an Gefahr oder Bedrohung, dann denke ich an die wunderbare Zeit, die ich in diesem unglaublich freundlichen und gastfreundlichen Land Marokko hatte, wo ich sofort überall eingeladen wurde, nach Hause und so weiter. Und wo man Menschen einfach aus einer anderen Perspektive erlebt.
Frau Links, Sie erzählen die Geschichte von Anna und Max, die Geschwister, die 1933 aufgrund der Tatsache, dass sie zu einer jüdischen Familie gehören, aus Berlin über die Schweiz, Paris nach London emigrieren. Sie haben das dargestellt mit Riva und Marinus, das sind die beiden Hauptdarsteller. Riva, glaube ich, eine absolute Newcomerin. Wie gefährlich ist das? Wie groß ist das Risiko, mit so einem kleinen Mädchen zusammenzuarbeiten?
Drehen ist ja auch ein großes Spiel. Das macht ja auch wahnsinnig viel Spaß. Und was die Kinder immer sehr beeindruckt und was ihnen auch sehr hilft, ist natürlich, wie echt und realistisch erwachsene, ausgebildete, gute Schauspieler eine Szene darstellen. Also wenn man das vorher am Tisch liest, dann ist das eine. Aber wenn man dann am Motiv steht und wenn die dann merken, huch, das ist ja jetzt total echt, was der andere da macht, dann lernen die ja ganz viel davon und machen das auch nach und verstehen die Ernsthaftigkeit der Situation. Aber trotzdem bleibt Schauspielern ja auch ein Spiel. Und das macht auch Kindern Spaß.
Caroline Link im hr1 Talk. Die Regisseurin Caroline Link ist zu Gast bei uns im hr1 Talk so kurz vor Weihnachten. Sind Sie eigentlich so wie alle im Jahresendstress?
Ja, also durch den Film und die Premieren und den Kinostart ist jetzt natürlich viel los gewesen bei mir. Und das ist so schade, weil ich liebe ja Weihnachten. Und ich liebe die Vorweihnachtszeit und am allerliebsten würde ich zu Hause alles gemütlich vorbereiten und rumwursteln. Und das liebe ich sehr. Aber ich will mich nicht beklagen. Es ist natürlich auch toll, dass jetzt durch den Film so viel Leben in der Bude war.
Wie viele Wunschzettel hatten Sie auf dem Tisch?
Ich habe ja nur eine Tochter und die hat vor allem einen Wunsch dieses Jahr. Sie möchte bald einen Führerschein machen und deswegen ist das ganz unromantisch. Aber es gibt natürlich auch noch ein paar kleine Überraschungen, die dann unterm Tannenbaum liegen.
Aber da muss so ein fetter Umschlag drunter und da müssen so ein paar Scheinchen drin sein.
Ja, genau. Das ist ja mittlerweile wirklich sehr teuer. Es war ja schon zu unserer Zeit teuer, aber jetzt ist es noch teurer geworden.
Wie feiern Sie Weihnachten eigentlich? Sie haben es vorhin schon angedeutet. Also da ist der Kindsvater mit dabei.
Der Dominik Graf ist dabei. Dominik kommt zum Essen, klar. Und meine Mutter und am Heiligen Abend sind wir dann immer zu viert. Und dann gibt es noch einen Abend mit der Familie von Dominik, mit den ganzen Grafs. Und dann gibt es immer noch eine Zusammenkunft mit der Familie meiner Schwester, die hat 3 Söhne. Und da gibt es dann sozusagen die Grafabende, die Linkabende und den Heiligen Abend.
Und bei den Linkabenden gibt es da was Linksches gekocht? Können Sie das oder sind Sie froh, dass es Telefonnummern gibt, wo man anrufen kann und was bestellen kann?
Um Gottes Willen, an Heiligen Abend bestellt man doch nichts. Nein, da gibt es eigentlich, bei mir gibt es immer das Gleiche an Heiligabend. Dieses Jahr wollte ich mal was anderes machen, aber normalerweise gibt es bei uns immer ein Steak und Bratkartoffeln und irgendwie was, was nicht so kompliziert ist.
Das passt super. So, also auf dem Weg zum Mittagessen, jetzt reden wir über das Essen und schon knurrt mir gleich der Bauch. Haben Sie sich eigentlich fürs Kino verabredet für Weihnachten? Also gucken Sie Ihren eigenen Film auch nochmal mit Menschen, die Ihnen wichtig sind?
Nein, also jetzt habe ich den Film so oft gesehen und auch auf allen Premieren gesehen. Jetzt gucke ich ihn erstmal eine Weile nicht mehr, glaube ich.
Wir sind fast am Ende, Frau Link. Und so wie im Film zum Schluss der Abspann kommt, kommt bei uns am Ende der Sendung die Stelle, wo unsere Gäste etwas auswendig aufsagen dürfen. Ein Vers, eine Zeile, eine Lebensweisheit. Gibt es irgendwas, was Sie uns so mitgeben wollen in Richtung Weihnachten?
Meine Mutter hat mir mal einen Briefbeschwerer geschenkt. Da steht der Satz drin, lerne vor allem dich zu freuen. Ich glaube nicht, dass sie meint, dass ich mich nicht freuen kann, weil sie weiß, dass ich das kann. Aber was uns verbindet, ist, dass wir beide glauben, dass das sehr wichtig ist. Lerne vor allem dich zu freuen heißt, freu dich an den kleinen Dingen. Und das Kleine ist wesentlich. Und das denke ich mir, wenn ich meine Filme mache. Die Details sind wesentlich. Und das denke ich mir, wenn ich mit einem Cappuccino in der Sonne sitze, lerne dich zu freuen. Freu dich und nimm es wahr, wie schön unsere Welt sein kann.
Und soll ich Ihnen was sagen? Diesen Eindruck hatte ich in den letzten 2 Stunden auch, dass Sie viel Freude am Leben haben. Am 25. Dezember kommt jetzt erstmal der Film von Ihnen in die Kinos, als Hitler das rosa Kaninchen stahl. Am 25. gibt es dann auch eine Feiertagsausgabe des hr1 Talk. Diese Sendung hier können Sie nachhören, der Podcast auf hr1.de. Ich heiße Marco Schreil. Ich wünsche Ihnen allen einen wunderbaren 4. Advent noch, ein schönes Weihnachtsfest und alles Gute. Und bei Ihnen, Caroline Link, bedanke ich mich ganz herzlich. Frohe Weihnachten.
Dankeschön. Frohe Weihnachten Ihnen auch.
HR1, genau meins.